Es ist ein Wochenende, das relativ sicher in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ex-Präsident Donald Trump entgeht bei einer Wahlkampfveranstaltung knapp dem Tod. Sekunden, nachdem ihn ein Attentäter am Ohr trifft, reckt er die Faust in die Höhe und ruft Feind. Und seine Anhänger rufen USA. Diese Geste, während ihm Blut übers Gesicht läuft und er von Secret Service Mitarbeitenden abgeführt wird, das Bild davon ist überall in der Welt.
Das ist im Grunde die Illustration dieses Wahlkampfs schlechthin. Also Trump ist der vermeintlich schusssichere Kandidat, wenn du so willst.
Das sagt Politikwissenschaftler Tobias Endler. Wir fragen uns heute, wie wird dieses Attentat auf Trump den Wahlkampf und die Wahl beeinflussen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News schauen wir uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, konkret bedeuten. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze aber auch ein. Und das Attentat auf Trump war am Wochenende das alles bestimmende Thema.
We begin this morning with our breaking news. Former President Donald Trump is safe. And a 20-year-old shooter is dead after a shocking assassination attempt on the former president in Pennsylvania yesterday afternoon.
Der Schütze war laut FBI ein 20-jähriger Mann aus Pennsylvania. Ein Motiv gibt's bisher noch nicht. Die Polizei geht aber davon aus, dass er allein gehandelt hat. Bei dem Anschlag ist ein Mann im Publikum getötet worden. Zwei weitere wurden verletzt. Und eine Kugel hat Trump eben am Ohr getroffen. Welche Folgen könnte das jetzt alles für den weiteren Verlauf des Wahlkampfes haben? Darüber konnte ich heute mit Tobias Endler sprechen. Er ist Politikwissenschaftler, Amerikanist und verfolgt die Entwicklungen in den USA schon lange sehr, sehr aufmerksam. Ich habe ihn gefragt, was hat er gedacht, als er diese Bilder von Trump gesehen hat?
Ja, unwillkürlich kommt mir der Gedanke, in dem Moment hat es dieser Attentäter wirklich geschafft, dass Trump der nächste Präsident wird. Ich habe sofort Textnachrichten bekommen von einem Freund von mir, der in Austin, Texas wohnt zum Beispiel, und der sagte, Election is over. Die drei Worte habe ich bekommen, ne? Die Wahl ist vorbei, das ist für Biden nicht mehr zu gewinnen. Und wenig später kam was rein von einer lebenslangen Demokratin aus North Carolina, ist ja so ein Swing State, wo die Sache auf der Kippe stehen wird. Und die sagte verzweifelt, we can't win this anymore. Wir können das überhaupt nicht mehr gewinnen. Warum sage ich das? Weil es kaum zu vermeiden ist, dass man selbst so einen Mordanschlag liest unter den Vorzeichen, was bedeutet das für den Herbst, was bedeutet es für die Verteilung von Macht. Und erst danach kommt mir die Erkenntnis, muss ich zugeben, dass ich sage, Mensch, wir räumen uns kaum mehr Zeit ein, so ein brutales Geschehnis zu verarbeiten. Und dass da um sich geschossen wurde, dass Menschen gestorben sind, das wird lange nachwirken. Und das kommt eben erst an zweiter Stelle. Das ist schon auch so eine kleine berufliche Deformation, glaube ich, die uns allen geschieht, die wir Politik beobachten.
Jetzt hast du von Bekannten aus den USA direkt diese Nachrichten bekommen, okay, Election is over, das war's für Biden, Trump hat die Wahl damit irgendwie gewonnen. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Glaubst du das auch, dass dieser Moment, dieses Wochenende total entscheidend jetzt ist für den weiteren Verlauf des Wahlkampfes?
Ich bin nicht sicher, ob ich so weit gehen würde oder ob es einen Trend bestärkt, ja, der schon zuvor bestand. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, dass Hardcore-Demokraten in North Carolina, im Bundesstaat New York, in Kalifornien umschwenken werden. Nicht an der Küste jedenfalls, nicht in Berkeley etwa, ne? Eine absolute demokratische Hochburg. Was allerdings passieren wird, ist, dass das konservative Lager und die Kritiker im konservativen Lager, und da gibt es viele, jetzt auf Trump einschwenken werden, weil sie sagen, ich finde den persönlich unmöglich. Der hat unsere Partei ein ganzes Stück weit pervertiert, verzerrt. Aber es kann nicht sein, dass ein Mordanschlag auf ihn verübt wird. Und da wird die Grenze gezogen und das wird die Partei zusammenschweißen. Das sehen wir jetzt auch beim Parteitag, der quasi anläuft, während wir sprechen hier miteinander in Milwaukee, in Wisconsin.
Wenn wir auch mal gucken, wie Trump diesen missglückten Mordanschlag, ja die Bilder auch, die dabei jetzt produziert worden sind, für seine Selbstinszenierung nutzen kann. Als was kann er sich damit jetzt auch darstellen? Und tut er ja vielleicht auch schon.
Dieses Foto, ich vermute, du hast ein bestimmtes vor Augen, wo er die Faust in den Himmel reckt und im Hintergrund die amerikanische Flagge weht, Blut auf der Wange, ja. Blut am Ohr. Man sieht ihm noch, man kann es ja von den Lippen quasi ablesen, wie er ruft, fight, 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 weiterkämpfen, weiterkämpfen. Ne? Das ist im Grunde die Illustration dieses Wahlkampfs schlechthin. Also Trump ist der vermeintlich schusssichere Kandidat, wenn du so willst, ist der Unbedingte, hat die Kraft in der Auseinandersetzung und demgegenüber natürlich der scharfe Kontrast Bidens Gebrechlichkeit, seine physische Schwäche, jemand, der eben es gerade so auf die Bühne zu schaffen scheint, während Trump sogar diesem Anschlag entgehen kann. Das ist natürlich zugespitzt, natürlich, aber wir leben in einer Welt, in der Bilder zählen, vielleicht mehr als Aussagen. Und das ist nun mal, es klingt zynisch, mit das eindringlichste Bild, was du haben kannst. Ja, einen Mordanschlag zu überleben und am Tag darauf zum Nominierungsparteitag zu fahren und zu sagen, ich bleib dran. Trump hat ja noch verbreiten lassen, er wollte unmittelbar nach dem Beschuss weitersprechen. Ne, als hätte ihn die Security Service gegen seinen Willen von der Bühne gezerrt.
Ja. Ne? Glaubst du denn, dass das dann potenziell sich, weil du hast schon gesagt, ne, also jetzt Hardcore-Demokraten wird das natürlich nicht dazu bewegen, irgendwie Trump zu wählen oder so, aber es wird die Partei wahrscheinlich ein und es kann sich natürlich wahrscheinlich auch auf potenziell noch unentschlossene WählerInnen auswirken, die jetzt vielleicht noch nicht ganz genau wussten, sie wollen eigentlich Trump nicht wählen, aber tendenziell eher Republikaner, dass die sich jetzt schon eher denken, boah ja, das ist so ein starker Typ, der sogar nach einem Mordanschlag irgendwie weitermacht, so schlimm kann er eigentlich gar nicht sein.
Ja, Letzteres weiß ich nicht genau. Bis zum letzten Halbsatz wäre ich dabei. Ich weiß nicht, ob die Menschen sagen, schlimmer kann er gar nicht sein, aber er verkörpert zuvor eine Eigenschaft, die uramerikanisch ist, ne? Zumindest in der Selbstwahrnehmung. Und das ist dieses Durchhalten, gegen Härten bestehen. Es gibt ein ganz berühmtes, klassisches Werk dazu auch, Regeneration Through Violence. Also durch Gewalt erneuere ich mich. Ich komme stärker aus der Prüfung hervor, wenn du so willst, die mir in den Weg gelegt wird. Und das
kleine
kann eben auch eine Lebensprüfung sein. Kleine Heldenreise, absolut. Mhm. Und so wird er ja auch betitelt. Also dieser Mythos des Helden, der zuvor immer gegen das Establishment in Washington stand, die ihn ja angeblich mit dem tiefen Staat alle Steine in den Weg werfen wollen und so fort, der wird jetzt angegriffen. Es ist hochgefährlich, dass über den Schützen so wenig bekannt ist. Und wenn wir ehrlich sind, vieles auch nie mehr bekannt werden wird. Er ist tot. Es kann nur noch im Nachgang rekonstruiert werden. Da wird eine Mythenbildung geschehen, unbedingt, mit der Trump ja schon begonnen hat. Er beschreibt ja, wie er fühlt, dass die Kugel durch sein Ohr schlägt. Unmittelbarer geht's nicht. Und da sind wir zurück bei der Unmittelbarkeit, die Menschen in den USA suchen.
Und diese Mythenbildung, die funktioniert bei seinen Anhängern und Anhängerinnen vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner auf jeden Fall, wenn man das hier hört.
We're all still in shock, but I think stronger and more tight-knit and more together.
It will make Trump more popular, yet those who hate him just lost, because it will make him more popular, it will make him stronger.
Das werde ihn alles noch stärker machen, sagen die. Und dieser Nominierungsparteitag, der geht an diesem Montag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin los. Und für den hatte Trump eigentlich ganz andere Pläne. Das hat uns unsere Korrespondentin Katrin Brandt erzählt.
Die Ironie der Geschichte ist, dass Donald Trump eigentlich gar nicht vorhatte, überhaupt nach Milwaukee zu fahren, weil er Milwaukee für eine schlimme Stadt hält. Die ist überwiegend demokratisch, wie viele große Städte in den USA. Er wollte eigentlich lieber in Chicago in seinen eigenen Räumlichkeiten übernachten. Und dann hat er gemerkt, kommt nicht so gut an. Deswegen hat er überhaupt erst entschieden, dass er nach Milwaukee fährt. Das war alles vor dem Attentat. Jetzt hat er also beschlossen, dass er mit dem Verband über seinem Ohr da jetzt hinfährt und von vornherein zeigt, ich bin für euch da. Das ist die Botschaft.
Ist es dann aber auch so, dass die Sicherheitsvorkehrungen da in Milwaukee jetzt nochmal massiv erhöht worden sind? Also Wisconsin ist ja zum Beispiel auch ein Bundesstaat, wo jede erstmal Waffen tragen darf.
Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Nein, der Secret Service hat gestern eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, wir bleiben bei unserem Plan. Die Sicherheit war sowieso hoch und so soll das auch weiter sein. Aber tatsächlich gibt es eben in diesem Bundesstaat die Regelung, dass jeder jederzeit seine Waffe tragen darf. Und daran kann auch eine solche Veranstaltung offensichtlich nichts ändern oder man will es auch nicht ändern, weil das wäre ja auch ein Signal an die Anhänger einer großen Freiheit, was das Tragen von Waffen angeht. Und es ist nicht vorstellbar, dass ein republikanischer Parteitag den Leuten sagt, hier, ich schränke eure Rechte ein, eine Waffe zu tragen.
Am Donnerstag wird Trump dann seine Rede auf dem Nominierungsparteitag halten. Und er hat schon angekündigt, seine ursprünglich geplante Rede, die hat er in die Tonne geworfen nach diesem Anschlag. Er will jetzt, nach eigener Aussage, was ganz Neues machen. Eher versöhnliche Töne anstimmen, das Land zusammenbringen. Und auch sein Wahlkampfgegner, US-Präsident Joe Biden, hat sich sehr staatsmännisch jetzt gegeben.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we're our fellow Americans.
Es sei Zeit, die politische Debatte abzukühlen. Wir sind keine Feinde, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, sagt Biden. Ich habe Politikwissenschaftler Tobias Endler gefragt, was glaubt er, was gerade im Wahlkampfteam von Biden abgeht?
Aus deren Sicht ist das jetzt eine extrem riskante Situation. Ja? Weil wie sollen sie jetzt ihren Wahlkampf führen? Das ist völlig unbekanntes Gebiet, so direkt nach einem solchen Anschlag in der Hochphase des Wahlkampfs beginnt nun der Parteitag der konkurrierenden Partei, der Republikaner, und nur wenige Wochen später dann im August der eigene Parteitag. Das sind ja eigentlich Krönungsmessen, ne, wo eigentlich die Geschichte schon gelaufen ist und die Spitzenkandidaten nur offiziell benannt werden. Jetzt ist auf einmal alles offen. Die haben einen schwachen eigenen Spitzenkandidaten. Eigentlich stand alles im Zeichen der letzten, ersten und vielleicht letzten Fernsehdebatte vor kurzem, in der Biden einfach desaströs aufgetreten ist. Schadensbegrenzung. Jetzt muss er die Rolle wechseln, was er getan hat. Größe zeigen. Er muss ganz oben stehen, wenn du so willst, und sagen, wir müssen als Nation zusammenhalten. Ja, Betonung auf Nation. Während Trump von der Konkurrenz freier ist, er spricht auch von Unity, meint aber damit die Einheit der eigenen Partei, des eigenen Lagers. Ne? Also da ist eine ganz andere Bewegungsfreiheit entstanden für die republikanische Partei und sehr viel Hemmnis, man könnte es auch Anstand nennen, ja, ich finde schon, dass Biden den in großen Teilen mitbringt, anders aufzutreten, verbindlich aufzutreten, ist auch was das Amt ihm abverlangt jetzt.
Und du würdest aber sagen, es ist jetzt noch nicht alles entschieden. Also es ist zwar jetzt in eine bestimmte Richtung, natürlich irgendwie hat dieses Wochenende nochmal geführt und die Republikaner Trump haben dadurch sicherlich jetzt irgendwie einen Vorteil, aber es ist noch nicht alles entschieden.
Nein, das glaube ich nicht. Wenn wir dieses Gespräch jetzt vorletzte Woche geführt hätten, hätte es einen völlig anderen Verlauf genommen und es wäre hauptsächlich wohl darum gegangen, ob Biden altersmäßig überhaupt durchhält bis zur Wahl, geschweige denn nochmal 4 Jahre im Amt. Die Frage ist ja nicht verschwunden. Die ist nur in den Hintergrund gerückt. Wir wissen einfach nicht, was kommt. Und ich will um Gottes Willen nicht darauf raus, dass es nochmal sowas geben kann oder sollte wie einen Anschlag. Aber es ist unberechenbar. Der Herbst ist die heiße Phase. Und was jetzt der Fall sein wird, ist, dass die Aufmerksamkeit der Nation auf diesen Nominierungsparteitagen liegt. Besonders jetzt aktuell in Milwaukee, in Wisconsin, bei den Republikanern. Und wir müssen sehen, wie Trump das umzumünzen weiß. Das kann ja auch daneben gehen. Mhm. Ja, dass Menschen sagen, bist du wirklich bereit, alles zu verkaufen und alles zu verwerten für deinen Wahlerfolg? Ich schätze eher andersherum, Rahl, dass er dafür Applaus bekommen wird und sagen, ich bin der Kämpfer, der das durchzieht. Also wir können es trotzdem noch nicht wissen. Es ist offen und der Herbst ist noch lang, auch wenn das so ein Klischeesatz ist. In den letzten 4, 6 Wochen der Tendenz nach entscheiden noch mal etwa 20-25% der unentschiedenen Wähler und Wählerinnen, wo sie ihre Stimme abgeben.
Es kann ja aus Sicht von Joe Biden jetzt vielleicht sogar auch eine kleine Chance sein, dass eben dieser Fokus auf, ist er der richtige Kandidat, jetzt gerade so ein bisschen weg ist und er es in der Zeit vielleicht sogar schafft, doch wieder die Partei hinter sich zu vereinen. Siehst du da eine Chance für ihn?
Also ich möchte diese Chance gern sehen. Es mag sein, dass du recht hast, dass hinter den Kulissen so eine Strategie gefahren wird. Nach außen kann es eigentlich nicht die Strategie sein. Ja? Eigentlich kann man einen Spitzenkandidaten, einen amtierenden Präsidenten nicht unter dem Radar bis zum Wahltag tragen wollen. Ja? Das ist eigentlich nicht die Strategie, schon gar nicht in den USA. Im Grunde wird da eine starke Figur erwartet. Das ist ein Land, das völlig obsessiv ist mit jugendlicher Energie, die ja auch Biden versucht auszustrahlen. Das ist ja kein Wunder, dass er versucht, die Flugzeuggangway hochzujoggen und ähnliches mehr, was dann auch daneben geht. Das ist ungemein gefragt, gerade in den USA. Biden ist mehr als doppelt so alt als der Landesdurchschnitt der Menschen, die ihn wählen sollen. Und da fragen natürlich viele zu Recht, was ist das hier für ein Land der alten Männer? Was habe ich denn hier für eine Wahl, die eigentlich keine ist?
Das alles entscheidet sich dann bei der US-Wahl am 5. November. Und vorher werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal auf diesen Wahlkampf schauen. Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Clara Neubert, Theresa Nehm, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Wir hören uns morgen wieder.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und bevor wir uns morgen wieder hören, haben wir an der Stelle noch eine Empfehlung für euch. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk haben einen neuen Podcast am Start. 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser heißt der. 130 Liter ist die Menge an Wasser, die jeder und jede einzelne von uns in Deutschland im Schnitt jeden Tag verbraucht. Und davon spülen wir allein 40 Liter im Klo runter. Dass Wasser eine knappe Ressource wird, kann man sich hierzulande bisher noch nicht so richtig vorstellen, finde ich manchmal. Aber auch in Deutschland hat der Streit ums Wasser längst angefangen. Meine Kollegin Anastasia Rohn und unsere LandeskorrespondentInnen haben für den Podcast Menschen getroffen, die ums Wasser kämpfen. Das könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und auch in der Deutschlandfunk-App. 130 Liter Streit um unser Trinkwasser, unsere Empfehlung für euch.